Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute feiern die orthodoxen Kirchen der Welt den sogenannten Thomassonntag. Und der ungläubige Thomas, der sprichwörtliche ungläubige Thomas, ist heute unser Thema und damit auch der Zweifel. Und mit dem Zweifel beschäftigt sich schon lange und intensiv Veronika Hoffmann. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Fribourg in der Schweiz. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Guten Tag, Frau Dietrich.
Frau Hoffmann, Sie sind katholische Dogmatikerin. Das klingt für mich wie also das ultimative Bollwerk gegen den Zweifel. Ist das so?
Zum Glück nicht. Also Dogmatiker sind nicht die, die die Offenbarung direkt empfangen haben, sondern wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die über Religion nachdenken, in meinem Fall eben über den katholischen Glauben nachdenken und dabei aber keine besonderen Erkenntnismöglichkeiten haben, sondern wir sind genauso fehlbar wie alle anderen auch und ändern ab und zu unsere Meinung und streiten uns auch untereinander.
Also Zweifelnde wie du und ich. Der, ja, man könnte fast sagen, der Heilige des Zweifels, das ist ja der sprichwörtliche ungläubige Thomas. Also jener Jünger Jesu, das Johannesevangelium in der Bibel erzählt davon, der die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu nicht einfach so glauben wollte, sondern der handfeste Beweise wollte. Und dem Jesus deshalb erlaubt hat, dass er seine Wunden mit den Fingern berührt. Und im gleichen Abendzug lobte Jesus die, die solche Beweise nicht brauchen und trotzdem glauben. Ist die Geschichte von Thomas eine Geschichte vom Zweifeln?
Sie ist sicherlich eine Geschichte vom Zweifel. Es ist nur auf den ersten Blick eben nicht ganz klar, in welcher Weise sie den Zweifel versteht, was sie uns dazu sagen will. Denn sie haben diese beiden Elemente, die nicht ganz zusammenzupassen scheinen, ja schon genannt. Einerseits geht Jesus auf den Zweifel des Thomas ein. Er verbietet ihm nicht irgendwie das Wort. Und andererseits gibt es diesen schon berühmten, inzwischen fast geflügelten Satz, selig sind die nicht sehen und doch glauben, der heutzutage ja manchmal ganz gerne benutzt wird, um Leute als naiv abzustempeln, weil sie nicht selber fragen. Das heißt, man muss ein bisschen genauer schauen, in welcher Weise dieser Thomas gemeint ist.
Und wie würden Sie ihn verstehen?
Ich verstehe ihn so. Der Autor des Johannesevangeliums will ja mit seinem Text Glauben wecken. Er will, dass Menschen zum Glauben kommen. Und über das ganze Johannesevangelium erzählt er von den Wundern Jesu, die bei ihm immer Zeichen heißen. Also es geht nicht einfach darum, dass da ein Mirakel geschieht, sondern dass diese Wunder etwas über diesen Jesus sagen und er berichtet, was dieser Jesus verkündet. Und ganz am Ende eben dieser Höhepunkt der Auferstehung. Und das Evangelium ist fast zu Ende. Und ich stelle mir vor, dass dieser Autor des Johannesevangeliums gewissermaßen einen Kritiker im Ohr hat, der zu ihm sagt, das ist ja alles ganz toll, wenn die Jünger das erleben. Aber ich erlebe das nicht. Mir erscheint der Auferstandene nicht. Ich soll das alles glauben, nur weil die das sagen. Ich bin nicht in derselben Lage. Und mit diesem Kritiker unterhält er sich gewissermaßen in diesem 20. Kapitel, wo es um Thomas geht. Denn der Thomas ist in einer bestimmten Weise in derselben Lage wie wir. Er kommt sozusagen zu spät. Er ist bei der ersten Erscheinung Jesu nicht da. Und dann ist es 8 Tage, also genau eine Woche später, als Jesus wiederkommt. Und dazwischen sagt Thomas, ja, ihr Lieben, ihr könnt mir viel erzählen über den auferstandenen Jesus. Ich glaube das nicht. Das heißt, dieser Thomas steht für die Leser und Leserinnen des Evangeliums, die keine Erscheinungserfahrung des Auferstandenen machen. Und in gewisser Weise nimmt der Autor des Johannesevangeliums diese Kritik auf und lässt auch Jesus auf diese Kritik eingehen. Also diese Rückfrage, wie soll ich denn glauben, wenn ich diese Erfahrung nicht mache, die ist berechtigt und die wird gewissermaßen stellvertretend an Thomas ausgehebelt, indem Jesus auf dieses Anliegen eingeht und ihm seine Wundmale zeigt. Und zugleich steht dieser Thomas zwar für uns, aber er ist eben doch anders, denn er hat diese Erfahrung noch, die wir nicht mehr machen. Und deswegen dann selig die nicht sehen und doch glauben, die sich dann auf dieses nochmal bestätigte Zeugnis verlassen, die also wirklich aufgrund der Zeugnisse der anderen glauben und aufgrund dessen, was das Johannesevangelium uns sonst sagt, an Möglichkeiten, Jesus zu begegnen. Also es ist ja zum Beispiel nicht zufällig der 8. Tag, also der Sonntag, an dem die Gemeinde zusammenkommt. Und Johannes spricht viel vom Heiligen Geist, also die Weisen, heute noch Jesus zu begegnen, die aber eben andere sind als damals.
Wenn der Thomas also so ein bisschen so eine Figur ist, an der man das Zweifeln durchexerzieren kann, gibt es dann auch Vorbilder fürs Nicht-Zweifeln?
Ja, gibt es. Also natürlich in der katholischen Anzahl der Heiligen, da haben sie ganz viele. Aber wir haben auch biblisch ganz klar Gestalten für das Nicht-Zweifeln. Die sind sogar wesentlich zahlreicher. Also typisch vor allem Abraham. Abraham, dem Gott gebietet, scheinbar gebietet, seinen Sohn zu opfern. Und Abraham fragt nicht zurück und Abraham weigert sich nicht, sondern Abraham geht mit seinem Sohn an den Ort, der da angewiesen ist. Also da haben sie ganz klar jemanden, wo der bedingungslose Glaube in den Vordergrund gestellt wird. Und sie haben interessante Fälle, wo man schon sieht, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir haben übrigens in der Bibel sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen kein eindeutiges Wort, das wir übersetzen würden mit Zweifel, sondern ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten. Nehmen Sie Maria. Maria, zu der in der berühmten Szene der Engel kommt und ihr verkündet, dass sie ein Kind bekommen wird. Und Maria fragt zurück, wie soll das geschehen, weil sie ja mit keinem Mann Verkehr hat. Ist das Zweifel? Der Engel jedenfalls, der sagt nicht zu ihr, was soll das heißen, dass du da jetzt eine Frage stellst? Glaubst du etwa nicht, was ich dir sage? Glaubst du etwa nicht an Gott? Sondern er erklärt. Das heißt, hier haben wir ganz viele Schattierungen von einem zweifelsfreien Glauben, der gar nicht nachfragt, einem Glauben, der fragt und verstehen will. Wir haben verschiedene Gestalten von Menschen, die zu Jesus kommen und geheilt werden wollen und in verschiedenen Weisen glauben oder in ihrem Glauben schwach sind. Und wir haben Thomas.
Das heißt, der Zweifel ist eine ganz vielschichtige Sache. Heißt das dann, dass der Zweifel auch gar nicht so unbedingt negativ besetzt ist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da kommt es eben wirklich dann wieder darauf an, was man meint. Also heute ist das ja eine beliebte These zu sagen, Zweifeln ist doch gut. Ich höre das ja viel, gerade wenn ich zum Thema Vorträge halte. Und das höre ich sehr oft von Menschen, die noch aufgewachsen sind mit der Maßgabe, man darf nicht zweifeln, das ist ein Zeichen von Unglaube und man darf auch nicht nachfragen, das ist ein Zeichen von Kritik. Was in der Bibel steht, ist wahr, was der Pfarrer sagt, ist wahr, was das Lehramt sagt, ist wahr und wer untersteht sich da, eine Frage dran zu stellen. Und dann zu sagen, ich möchte aber selber verstehen, ich möchte rückfragen können, ich möchte auch nicht einfach alles glauben, sondern vielleicht eine andere Meinung haben können, ist natürlich völlig legitim und total unvermeidlich. Und dann haben sie eben andere Gestalten von Zweifeln, die damit zu tun haben, dass eben unser Glaube auch so viele Schichten hat. Also man kann ja auch in einer Weise zweifeln, wie man zum Beispiel an einer Beziehung zweifelt. Dann kann das ziemlich existenziell und krisenhaft werden. Dann würde ich schon sagen, es gibt vielleicht auch Formen von Zweifel, die bei mir alles ins Rutschen bringen können. Oder ich kann in einer Form zweifeln, die heißt, ich will mich nicht so richtig einlassen. Also ich begebe mich so in die Position des aus der kritischen Distanz, so mit großer Intellektualität Beobachtenden. Also ich lasse mich nicht so leicht irgendwo von irgendwas einfangen. Aber in Wirklichkeit will ich es mir eben vom Hals halten. Also der Zweifel hat ganz viele verschiedene Gesichter. Und je nachdem, denke ich, muss man fragen, ob er seine Legitimität hat oder ob er zumindest auch ein Problem oder eine Gefahr sein kann.
Also Zweifel ist nicht automatisch der neue Glaube.
Nein, das würde ich nicht sagen. Vor allem, weil eben, wenn Glaube etwas ist, was existenziell unser Leben tragen soll, dann muss er eben auch tragen. Und dann ist der Zweifel immer eine Anfrage. Die Anfrage kann legitim und berechtigt sein, aber es ist eine. Also es ist so eine Form von, vielleicht könnte man sagen, Instabilität, die gut und wichtig sein kann. Aber es braucht sicher auch Gestalten von Stabilität.
In der letzten Woche wurde wieder einmal ein Gutachten zum Missbrauch und sexualisierter Gewalt in und durch die katholische Kirche veröffentlicht, in dem Fall fürs Erzbistum Freiburg. Wir haben auch in dem Programm des Deutschlandfunks da ausführlich drüber berichtet. Das Ergebnis ist wie bei vergleichbaren Untersuchungen in anderen Bistümern auch ein umfassendes Versagen der Kirchenleitung, Vertuschung der Taten statt Unterstützung für die Betroffenen. Also ein ziemlich ernüchternder Abgleich von Anspruch und Realität. Ist auch das ein berechtigter Anlass zum Zweifel?
Leider ja, absolut. Also wir hatten es gerade ja schon im Blick auf das Johannesevangelium. Der Glaube hängt sehr viel daran, dass er uns bezeugt wird, dass Menschen in uns vorleben und dass wir ihn mit anderen zusammenleben. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern in Gemeinschaft. Deswegen ist Kirche eigentlich so wichtig und deswegen ist es die absolute Katastrophe, was da über Jahrzehnte geschehen ist und was jetzt ans Licht kommt und auch wie damit zum Teil noch umgegangen wird. Und ich denke, aus demselben Grund kann man wahrscheinlich mit all dem nur leben, wenn man eben auch andere Erfahrungen machen kann. Also ich erlebe immer wieder in Gesprächen, dass das große Thema ist, wo, in welcher kleinen, konkreten Gemeinschaft lebe ich meinen Glauben. Dann kann ich ihn leben, aber auch nur dann.
Kann man denn auf Zweifel eine Gemeinschaft gründen? Vielleicht sogar eine Kirche? Also welchen Stellenwert kann der Zweifel dann in so einem auf Glauben gründenden Gemeinschaftserlebnis haben?
Ich glaube, strikt auf dem Zweifel können Sie wahrscheinlich nur eine philosophische AG gründen, in der erlaubt ist, dass man alles hinterfragt. Ich weiß nicht, ob man eine Glaubensgemeinschaft darauf gründen kann. Aber was man auf jeden Fall braucht in einer solchen Glaubensgemeinschaft, auch damit es nicht zu solchen Katastrophen kommt, wie wir sie jetzt erleben, ist immer die Berechtigung, zurückzufragen, ist die Berechtigung, Missstände anzuprangern, ist die Berechtigung, das Wort zu ergreifen und eben auch zu sagen, ich glaube nicht einfach alles, auch nur wenn es angeblich von der Autorität kommt. Das muss unbedingt erlaubt sein.
Der Zweifel ist also nicht das Allheilmittel für alle Glaubenskrisen, er ist aber auch unabdingbar, wenn der Glaube ja befreiend und selbstbestimmt sein soll. Ganz herzlichen Dank an Veronika Hoffmann. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Fribourg in der Schweiz.
Danke, gerne.